Heute Morgen predige ich über Lukas Kapitel 6. Lukas Kapitel 6. Da heißt es: Es begab sich aber, dass Jesus an einem Sabbat durch die Saaten wanderte, und seine Jünger rissen Ähren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Da sagten etliche von den Pharisäern zu ihnen: Warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr denn das auch gar nicht gelesen, was David tat, als ihn und seine Begleiter hungerte, wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote nahm und aß, die niemand essen darf als die Priester allein, und auch seinen Begleitern davon gab? Und er sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Es begab sich aber an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und da selbst war ein Mensch, dessen rechte Hand erstorben war. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber gaben Acht auf ihn, ob er am Sabbat heilen würde, damit sie eine Anklage gegen ihn finden könnten. Doch er wusste ihre Gedanken. Er sagte aber zu dem Mann, der die erstorbene Hand hatte: Steh auf und stell dich in die Mitte. Und er stand auf und stellte sich dahin. Da sprach Jesus zu ihnen: Ich frage euch, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, ein Menschenleben zu retten oder zu verderben? Und indem er sie alle ringsumher ansah, sagte er zu ihm: Strecke deine Hand aus. Der aber tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Da wurden sie voll sinnloser Wut und unterredeten sich mit untereinander, was sie Jesus wohl antun könnten. Ich weiß nicht, ob Sie im Leben feste Regeln gerne haben. So, wo man weiß, wo man dran ist, weil alles irgendwo ein bisschen festgelegt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das viele von uns ganz gerne haben. Was wären wir ohne Verkehrsregeln, ohne verbindliche Umgangsformen, ohne gute Zeitpläne, ohne sinnvolle Finanzpläne, sei es in der Firma oder zu Hause? Ich denke, dass solche festen Regeln sind wie Schienen, auf denen sich ein Fahrzeug ein Stück weit frei bewegen kann. Oder ein anderer Vergleich wäre, so feste Regeln sind oft wie ein Geländer, das einem Schutz bietet, sodass man sich mit einer gewissen Sicherheit bewegen kann. Ich denke daran, wie wir vor einigen Jahren in der Schweiz an einem sehr schönen Punkt zu einem kleinen Aussichtsturm kamen. Nur war der etwas anders als in Deutschland. Die Schweizer sind scheint mutiger als wir. Und zwar führte der Turm zu diesem, die Treppe zu diesem Turm nicht innen hoch, sondern außen an der Wand lang, ohne Geländer. Da ragten so die einzelnen Treppenstufen so als wie so ein Stein ins Freie. Das war nicht sehr breit und das führte außen an der Wand herum, bis man oben auf der Plattform war. Nun, die Kinder und ich haben uns da hochgewagt, meine Frau blieb unten. Es war dann doch zu gefährlich, obwohl sie auch gerne die Aussicht genossen hätte. Was fehlte, war das Geländer. Es heißt, ein Geländer würde ein Stück Sicherheit vermitteln, denn es war ja kein Problem, diese Stufen hochzukommen. Und ich denke, wenn wir gerade hier diese zwei Geschichten von dem Sabbat gelesen haben, dass die Juden für ihren wöchentlichen Feiertag, diesen Sabbat, auch so etwas wie eine Art Geländer brauchten, so feste Ausführungsbestimmungen, damit man wusste, an diesem Tag macht man nichts falsch. Da ist man sozusagen in Gott geborgen. Und wenn man dann alles beachtet, was man sich so zurechtgelegt hat, dann wird es auch klappen. So haben sie dann festgelegt, wie weit man an diesem Tag gehen durfte, ohne dass das Arbeit wurde, was man tragen konnte, ab wann es Arbeit geworden wäre. Und hatten viele Ausführungsbestimmungen. Umso mehr waren sie jetzt erstaunt, dass Jesus behauptete, er sei Herr über den Sabbat und dann so viele Fehler machte, ihrer Meinung nach. Da waren seine Freunde, diese 12 Jünger, die gingen durch die Felder und da sie irgendwie Hunger hatten, scheint's wenig Proviant dabei hatten, nahmen sie im Vorbeigehen so Ähren mit, zerrieben die mit den Händen und holten die Körner raus. und hatten dann so ihr Vollwertkost-Frühstück mitten auf dem Feld. Den Jüngern machte das wahrscheinlich Freude, auch wenn sie vielleicht gerne noch was anderes gegessen hätten. Aber die Leute waren sauer. Sie sagten, die überdrehten an diesem Tag den Sabbat mindestens auf dreierlei Weise. Erstens, sie ernten. Ehrenabreißen war Ernte in ihren Augen. Zweitens, sie dreschen die auch noch, diese Ehren, indem sie diese Körner da rausreiben. Und drittens ist es eine Art Essensvorbereitung, also gleich drei Dinge, die am Sabbat verboten waren. Und dann behauptet da ihr Chef, dieser Jesus noch, er sei der Herr über den Sabbat. Und er sei so besonders von Gott gesandt. Das kann doch eigentlich gar nicht stimmen. Jesus verwies dann auf den David, der einmal auf seiner Flucht vor Saul von dem Priester sich die Schaubrote erbat, das heißt Proviant, Notproviant brauchte, und es war nichts da. Es war ja damals so üblich, dass man immer nur Brot für einen Tag hatte. Wenn man abends kam, konnte es sein, dass das Ganze aufgegessen war. So bekam der dafür die Schaubrote mit, sozusagen Notproviant aus der Stiftshütte, etwas, was eigentlich nur für die Priester war. Aber damals kam kein Blitz vom Himmel und hätte ihn erschlagen, oder Gott hätte ihm einen Propheten geschickt, der ihn zur Buße führte. Gott hat es akzeptiert, dass in einer besonderen Lage auch einmal eine sonst geltende Regel überwunden wurde. Ist ja auch bei uns so, wenn dann plötzlich ein Wagen im Halteverbot stünde, der oben so blaue Lampen drauf hat und einen Schwerkranken einlädt, da wäre jeder damit einverstanden, dass der vorübergehend im Halteverbot steht, weil man weiß, das ist nötig. Was würde es für einen Sinn machen, so einen Schwerkranken auch noch viele Meter weiter zu tragen, bis eben kein Halteverbot mehr wäre auf der gegenüberliegenden Seite oder auf einem Parkplatz. Oder wenn ein Kind Ball spielt auf einem schönen breiten Platz und sein Ball rollt auf einen Rasen und da steht am Rand so ein Schild betreten verboten, dann würde man doch auch nicht sagen, lass deinen Ball da drauf liegen, weil du da nicht drauf gehen darfst. Sondern man würde selbstverständlich sagen, natürlich kann das Kind seinen Ball da wieder von dem Rasen runterholen und weiterspielen. Das heißt, wir wissen, dass Regeln wichtig sein können. Wir kennen aber auch genügend Beispiele, und die Liste ließe sich verlängern, wo solche Regeln überwunden werden. Jesus hat nun diese Sabbatregel überwunden, weil er sagte, er sei Herr über den Sabbat. Der Sabbat war für das Volk Israel ein besonderer Ruhetag. In 2. Mose 31, Vers 13 heißt es, rede mit den Israeliten und sage ihnen, haltet nur ja meine Ruhetage, meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit man wisse, dass ich, der Herr, es bin, der euch heiligt. Es heißt, diese Sabbate werden als ein Zeichen genannt. Sie wissen, wann sie Zeichen gebrauchen. Wenn ich zum Beispiel Auto fahre und jemand begrüßen will, nützt es wenig, wenn ich dem guten Tag sagen würde, weil er das nicht hört. Dann winke ich ihm von Weitem und wenn er mich sieht, merkt er, ah ja, der grüßt mich gerade. Also ein Zeichen ist ein Mittel der Verständigung ohne Worte. Und in der Bibel gibt es viele Zeichen. Das bekannteste ist vielleicht dieses Zeichen des Regenbogens, das Gott in die Wolken setzte. Oder später das Zeichen des Jona, das Jesus für seine Beerdigung vorher schon und seine Auferstehung angab. Ein Zeichen erfordert immer eine prophetische Erfüllung. Und wenn hier dieser Sabbat als ein Zeichen für das Volk Israel genannt wird, dann ist die Frage, wo liegt denn nun die prophetische Erfüllung für dieses Zeichen des Sabbats? Ich denke, diese prophetische Erfüllung für dieses Zeichen des Sabbats liegt in dieser langen Ruhezeit, die Gott seinem Volk gewähren wird, wenn er 1000 Jahre lang auf der Erde Frieden schenken wird, so wie das in dem Hebräerbrief einmal steht, Kapitel 4, Vers 9, dass für das Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorhanden ist. Das heißt, Gott wird in dieser Gleichung, ein Jahr ist vor Gott wie 1000, ein Tag ist wie 1000 Jahre. In dieser Beziehung wird Gott für diese Erde, beginnend mit Israel, ein Friedensreich aufrichten, wenn Jesus wiederkommt. Jesus ist dann der König in diesem Friedensreich, insofern wirklich der Herr über das, was dort geschieht. In diesem Friedensreich wird die Krankheit nicht herrschen, wird der Tod weitgehend keine Geltung haben, wird der Friede selbst in das Tierreich hineinkommen und die Natur wiederhergestellt werden. Und alle Menschen, die dann leben, werden Gott erkennen. Das heißt, diese Sabbatruhe für das Volk Gottes ist eigentlich eine Zeit, wo Gott alles wiederherstellt, so wie er das geplant hatte. Und insofern kann Jesus eigentlich in doppelter Weise sagen, dass er Herr über den Sabbat sei, einmal über diesen einzelnen Tag, aber auch der Herr über diese große Sabbatruhe, die noch auf dieses Volk Gottes zukommen wird, wenn er wiederkommt. Dass wir in Gott ruhen, war überhaupt Gottes Wille. Wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, da wurde der Mensch ja am sechsten Tag geschaffen und der erste volle Tag, den er dann erlebt hat auf der Erde, war der siebte Tag und das war ein Ruhetag. Da hieß es, Gott ruhte von seiner Arbeit. Das heißt, der Mensch fing auf der Erde an mit Ruhe. Er konnte in Gemeinschaft mit Gott sich gleich zu Beginn entspannen und dann ging es erst los, wo dann sozusagen das Gebot galt, macht euch die Erde untertan, seid fruchtbar und mehret euch und herrschet über die Tiere und die Natur. Das finde ich schön. Das erste war der Ruhetag, das heißt, wir sollten die Dinge Gottes in Ruhe beginnen. Wir haben ja oft so eine Hektik, so eine Betriebsamkeit, wo man sagt, ich kann mir die Ruhe nicht gönnen, sonst komme ich nicht mehr zurecht mit dem Rest. Erst in Gott ruhen und dann arbeiten. Viele Christen haben das auch übernommen für jeden einzelnen Tag, indem sie morgens in der Stille mit Gott beginnen im Gebet und noch einen Blick in sein Wort werfen, ehe sie dann in die Hitze des Tages gehen. Der Sabbat also ein Zeichen für die Ruhe mit Gott, in der Jesus eigentlich der Herr dieser Ruhe sein möchte, dieser Gemeinschaft mit Gott. Jesus kam dann gleich zum zweiten Mal in Konflikt mit den Pharisäern und frommen Juden seiner Zeit, als er wenige Tage später wieder an einem Sabbat einen Mann in der Synagoge heilte. Er hat es dann später noch zweimal an einem anderen Sabbat getan, wieder Kranke geheilt. Klar, Sabbat ist ja eine Zeit der Herstellung, wo Gott wirklich die Dinge wieder in Ordnung bringen möchte, in Ruhe und Gemeinschaft mit ihm. Und diese Pharisäer kamen in diese Synagoge, um zu sehen, ob Jesus an diesem Tag, diesem Sabbat, nicht wieder irgendetwas anstellt. Das finde ich schlimm, wenn Gläubige, wenn fromme, wenn religiöse Leute zu einer Versammlung von Gläubigen kommen, nur um das entsprechende Haar in der Suppe zu finden, nicht um sich von Gott irgendwo erbauen zu lassen, sondern nur um ihre Kritik an den Mann zu bringen, wenn sie etwas gefunden haben, was sie stört. Jesus stellte diesen Leuten dann die Frage, ob es am Sabbat erlaubt wäre, etwas Gutes zu tun oder etwas Böses, Leben aufzubauen oder zu zerstören. Sie haben nicht geantwortet. Es ist interessant, warum antworten die Leute nicht? Wollen sie sich nicht festlegen? Denn Jesus könnte ja die Antwort dann aufgreifen. Oder ist es einfach eine Form der Verweigerung? Wenn jemand auf eine Frage nicht antwortet, kann es Unsicherheit sein oder einfach auch Verweigerung. Er entzieht sich sogar dem Fragesteller und sagt, du hast mich noch nicht einmal etwas zu fragen. Und manche Leute reagieren ja auf so Herausforderungen Gottes überhaupt nicht. Gerade so, als ob nichts gesagt worden wäre. Jesus heilt dann diesen Mann. Er lässt ihn sogar in die Mitte treten, damit es alle sehen. Also nichts Verborgenes, nichts Schamhaftes. Und dieser Mann ist sicher voller Glück und Freude, dass er jetzt, nachdem seine Hand wie gelähmt war, sie wieder gebrauchen kann für seine Familie, für seine Arbeit, sicher auch zum Lob Gottes in dem, was er tut. Jesus ist an dem einzelnen Menschen interessiert, während es von diesen Pharisäern dann heißt nur noch, sie wurden voll sinnloser Wut. Sie haben sich also geärgert über Jesus, statt sich mit diesem geheilten Mann zu freuen. Und das finde ich schlimm. Es gibt eine Form von Frömmigkeit, die nicht am Menschen interessiert ist, sondern nur an ihrer eigenen Frömmigkeit. Was man nur sagen kann, oh ja, ich habe heute Morgen mein Gebet gesprochen, vor dem Essen bete ich auch immer, abends auch, sonntags sitze ich im Gottesdienst, ich tue keiner Fliege was zuleide. Schön, aber was tust du denn für andere Menschen, könnte man fragen, wenn du keiner Fliege was zuleide tust? Diese Leute hier waren im Wesentlichen an ihrer eigenen Frömmigkeit interessiert, nicht unbedingt an Menschen, denen Gott helfen wollte. Zu diesem Geschehen hier mit Jesus am Sabbat gibt es eine interessante Parallele oder einen Vergleich bei unseren deutschen Verkehrsregeln. Wenn Sie an eine Kreuzung fahren und die Ampel steht, diese Lichtsignalanlage steht auf Rot, bedeutet das ja, Sie müssen stehen bleiben und dürfen erst weiterfahren, wenn sie grün würde. Angenommen, auf der Kreuzung steht aber ein Polizist, der Ihnen winkt, dass Sie durchfahren sollen. Was sollen Sie jetzt tun? Stehen bleiben, weil vielleicht von rechts hier einer mit seiner grünen Ampel einen Verkehrsunfall verursachen könnte, oder fahren? Ja, was müssen Sie tun? Sie müssen fahren, weil der Polizist mehr zu sagen hat als die Ampel. Und wenn Sie jetzt nicht fahren würden, würden Sie verkehrswidrig handeln. Ich vergleiche Jesus mal mit diesem Polizisten. Jesus war kein Polizist. Wenn er sagt, komm, und irgendein anderes Gebot würde sagen, bleib stehen, dann müsste ich trotzdem kommen, weil er über diesem Gebot steht. Er hat ja solche Dinge entweder zugelassen, aber er möchte mich vor allen Dingen ganz persönlich führen, und dabei sollte ich nicht durch irgendwelche anderen Verhaltensvorschriften gebremst werden. Dazu eine Reihe von Beispielen, teils aus der Bibel, teils von uns. Denken wir an die frommen Juden. Ihr Hauptanliegen war, ein reines Leben zu führen. Deshalb haben sie zum Beispiel die Häuser von Heiden nicht betreten. Vielleicht erinnern Sie sich an diesen Bericht vor der Kreuzigung Jesu. Gingen die Leute bis vor das Haus des Pilatus, aber nicht hinein. Denn sie wollten ja schließlich den Sabbat und das Passafest feiern. Und da wären sie unrein gewesen, wenn sie das Haus von dem Pilatus betreten hätten, weil er ja ein unreiner Römer war. Später, als die Leute dann Christen wurden, dachten die nach wie vor genauso. Sie sagten, Heiden sind unrein. Das brachte sie allerdings in Konflikte, denn Jesus hatte ja gesagt, geht hin in alle Welt und lehret alle Völker. Das heißt, geht zu diesen Leuten hin. Aber sie wussten, wenn wir da hingehen, dann werden wir unrein. Und deshalb blieben sie brav zu Hause. Sie haben das einfach nicht ausgeführt, was Jesus gesagt hat. Dann wollte Jesus dem ersten Heiden sozusagen die Himmelstür aufschließen und musste unbedingt einen Mann dafür vorbereiten. Das war der Petrus. Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte in der Apostelgeschichte 10 mit diesem Hauptmann, diesem römischen Offizier Cornelius. Der Petrus war mittags um 12 auf einem Dach, sah dann dreimal so eine Himmelsvision, wo ein Tuch mit unreinen Tieren heruntergelassen wurde mit der Aufforderung, schlachte und iss. Und er sagte, das tue ich nicht, das ist alles unrein, sowas habe ich noch nie gegessen. Und als er ganz ratlos war, kam dann diese Stimme noch einmal und sagte, was ich für rein achte oder halte, das erkläre du nicht für unrein. Und als er gerade völlig ratlos auf seinem Dach stehen blieb, kam dann unten die Stimme von einem suchenden Mann, der rief, ist hier vielleicht der Petrus? Er ging dann runter und ging mit zu diesen Heiden, zu diesem römischen Offizier Cornelius in sein Haus, aß sogar mit ihm und hat ihm diese gute Nachricht von Jesus erklärt. Das heißt, Jesus musste diesem Petrus persönlichen Nachhilfeunterricht geben, damit er überhaupt bereit wurde, mitzugehen. Er musste sagen, alle deine Ampeln, die bisher auf Rot standen, kannst du alle vergessen. Ich möchte jetzt, dass du gehst und das, was ich dir zeige und sage, tust. Ein anderes Beispiel, die meisten von uns kennen noch Herrn von Lipschitz, und ich erinnere mich an eine Predigt von ihm, wo ich sehr unangenehm berührt war, weil er ein Beispiel erzählte von einem Mann, mit dem er in der letzten Woche gesprochen hatte, und er hat ihm bestimmte Dinge erzählt, und das war sehr persönlich eigentlich, und das hat er so auf der Kanzel verkündigt. Da dachte ich, naja, da wird ja in Zukunft ihm wahrscheinlich niemand mehr was erzählen, weil er dann nicht wüsste, ob das nicht am nächsten Sonntag auf der Kanzel verkündigt wird. Ich wollte ihn dann hinterher ansprechen und sagen, ich fände das nicht so gut, was er da gemacht hat. Als der Gottesdienst zu Ende war, kam eine Frau auf mich zu, die ich schon länger kannte. Die war ganz begeistert. Die sagte, heute ist mein Mann zum ersten Mal mit in Gottesdienst gekommen. Und er war ja so angetan von der Predigt. Ganz besonders war da ein Beispiel, was ihn persönlich traf. Und was war das? Mein Beispiel, was ich gerade kritisieren wollte. Das war genau eigentlich auch das Beispiel dieses Mannes, der heute im Gottesdienst war. Er ist dann die nächsten Male regelmäßig wiedergekommen und ziemlich bald zum Glauben an Jesus gekommen. Vielleicht ist an der Stelle irgendwo ein klein bisschen von dem sonst üblichen Übergangen, Überdrehten außer Kraft gesetzt worden in dieser Predigt. Aber offensichtlich hatte Gott das so geführt. Jesus in seiner persönlichen Führung bringt uns weiter als unsere sonstigen Prinzipien, die wir haben. Jesus bringt uns weiter als unsere Prinzipien, auch religiöse Art, die wir haben. Oder ich denke an ein Weihnachtsfest, wo die ganze Familie einschließlich Großmutter versammelt waren, rüstige Großmutter, also nicht so eine ganz alte Dame, sondern noch relativ rüstig. Und plötzlich wurde einer gebracht in diese Familie, dem es ziemlich elend ging. Und diese Großmutter hat sich das ganze Weihnachtsfest nur um diesen Kranken gekümmert. Und alle waren sauer, weil sie extra wegen dieser Großmutter dorthin gekommen waren, um mit ihr das Weihnachtsfest zu feiern. Und diese gläubige Großmutter konnte diesem Kranken helfen in diesen wenigen Tagen, die sie hatte. Und die Familie musste im Nachhinein einsehen, dass eigentlich diese Großmutter, auch wenn die Familie sehr enttäuscht war, genau das getan hat, was diesem Weihnachtsfest entsprach, nämlich die Liebe Gottes an einen ganz persönlich weiterzugeben. An der Stelle merken wir, wir sind manchmal enttäuscht, manchmal entsetzt, weil irgendetwas nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, wie es unseren Ordnungsrichtlinien entspricht oder unseren Wünschen. Aber Gott kann auch über solche normalen Vorstellungen hinausführen durch die Verbindung zu Jesus. Die Liste ließe sich verlängern durch gute Beiträge, auch durch solche, wo andere entsetzt sind und auch bleiben. Das gibt es natürlich auch, weil sie ihre Verärgerung nicht mehr loswerden. Aber wichtig ist, dass Jesus führt. Die Eingangsfrage war ja die gewesen, haben Sie gerne feste Regeln? Ich persönlich habe eigentlich ganz gerne so bestimmte Richtwerte, Regeln, wo man weiß, das läuft so. Aber diese Regeln sollten nicht den Blick auf Jesus verbauen, weil Jesus uns persönlich führen möchte. Diese Regeln sollten auch nicht den Blick verbauen auf andere Menschen, weil wir uns vielleicht ein Stück verunreinigen würden, wenn wir mit ihnen Kontakt hätten. Das ist jetzt ein schweres Thema, was ich da anrühre. Jesus möchte uns so führen, dass wir abhängig sind von ihm. Denn wer nur Prinzipien verwaltet, braucht Gott nicht mehr. Wer nur Prinzipien verwaltet, und seien es auch fromme Prinzipien, braucht Gott nicht mehr. Wichtig ist, dass ich mich führen lasse. Und das kann ab und zu auch einmal bedeuten, dass etwas anders wird, als es geplant war. Aber Jesus ist der Herr. Die Frage ist, ob ich ihm vertraue, dass seine Wege gut sind und dass er an mir persönlich interessiert ist und an Menschen, denen er sich und damit vielleicht auch mich zuwendet. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank für deine persönliche Führung, die oft auch Gewohntes überwinden kann oder zumindest in diesem und jenem Fall. Wir freuen uns, dass dein Plan immer gut ist, dass du der Herr bist, der uns auch Ruhe schenken möchte bei Gott und mit ihm, der uns ermutigt und nach Körper, Seele und Geist herstellt und leitet. Amen.